Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Es klingt wie das Mega-Event des Jahres, so als würde man sich vor dem Spiegel schick machen, schminken, einparfümieren, mit Freunden verabreden und als würde man dann gemeinsam lachend eine aufregende Nacht voller unvergesslicher Erlebnisse durchleben. Liebe Hörer, freuen Sie sich auf diese Formulierung und freuen Sie sich auf die lange Nacht des Impfens, so heißt das tatsächlich. Heute findet diese Aktion schon zum dritten Mal statt. In Apotheken, in Arztpraxen und bei Betriebsärzten soll auch zu später Stunde geimpft werden. Geimpft wird gegen Grippe und Corona. Über die Impfaktion spreche ich jetzt mit Professor Paul Kullen. Er ist Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Innere Medizin in Münster. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Danowski.
Zunächst mal, welche Rolle spielt Corona und die Impfung in Ihrem Arbeitsalltag eigentlich noch?
Ja, also ich leite hier ein großes Labor in Münster, wie Sie in der Anmoderation gesagt haben. Wir bekommen Corona-Untersuchungen, aber die sind Teil der normalen respiratorischen viralen Erkrankungen gewesen. Da gibt es immer wieder Untersuchungen, aber die fallen jetzt nicht sozusagen in der Menge besonders auf. Also Corona, das ist ja das, was wir von Anfang an gesagt haben, ist ein grippaler Infekt mittleren Ausmaßes. Ist es weiterhin, ist vielleicht ein bisschen milder geworden im Laufe der Jahre. Und jetzt wird es so gehandhabt, zumindest was die Untersuchungen im Labor angeht, wie andere grippale Infekte auch.
Es wird die lange Nacht des Impfens durchgeführt. Was passiert da und warum führt man das durch?
Also diese Aktion ist vom Bundesverband der Versorgungsapotheker. Das ist die Organisation, die dahinter steckt, BVVA. Die haben eine solche Aktion zum ersten Mal im Sommer 2023 durchgeführt. Und es ist berufspolitisch so, dass die Apotheker ein bisschen unter Druck geraten sind und die versuchen, ihr Geschäftsfeld zu verteidigen, indem sie sich verstehen als Teil der primären Versorgung der Bevölkerung. Also noch vor dem Hausarzt ist sozusagen der Apotheker die Ansprechperson, die man hat, wenn man was hat, wo man vielleicht normalerweise zum Hausarzt gehen würde. Daran ist an sich nichts auszusetzen. Die sind auch dafür ausgebildet. Aber jetzt haben sie für sich das Feld des Impfens entdeckt. Das dürfen sie auch. Und wollen sozusagen eine Aktion auf ihrem Berufsstand letztlich aufmerksam machen. Das machen auch dieses Jahr auch Betriebsärzte und andere Ärzte mit. Aber es ist im Grunde genommen eine Aktion der Apotheker. Und hier wollen sie natürlich mit dem Impfen, meinen sie, ein Thema gefunden zu haben, das eine große Resonanz hat in der Bevölkerung und womit sie auf sich aufmerksam machen können. Und dann haben sie, die haben es ja selber gesagt, mit dem langen Nacht des Impfens sich eine solche Aktion ausgedacht, dass die niederschwellig das anbieten wollen. Und das ist gegen Grippe und gegen Covid. Und ich habe mich jetzt die letzten Tage ein bisschen damit befasst. Interessant ist zum Beispiel, die sagen, ja, wer ist empfohlen? Ja, über 60-Jährige. Und dann sagen sie ja bei Covid-Impfungen Menschen ab 12 Jahre. Und da muss man einfach sagen, wenn wir irgendwas gelernt haben in der ganzen Zeit, ist, dass diese Impfung der jungen Menschen, gerade die nicht gerechtfertigt war, mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden war. Man denke nur an die Herzmuskelentzündungen, Herzbeutelentzündungen, die daraus resultiert sind, in einer Gruppe, die abgesehen von ganz, ganz wenigen Fällen überhaupt an Covid nicht erkrankt. Und da hat man das jetzt gewählt und will natürlich das Thema Impfen nochmal hochhalten in der Bevölkerung. Und das ist das, was dahinter steckt.
Würden Sie dann sagen, dass die Apotheken einfach die Gelegenheit am Schopfe gepackt haben, um sich da ein bisschen was dazu zu verdienen, gerade weil sie eben in einer sehr schwierigen Situation sind?
Also die nennen sich Versorgungsapotheker. Ich glaube, die machen Wundversorgung, die sind tätig in der Palliativmedizin teilweise. Das ist an sich nicht schlecht. Aber dass sie sich jetzt das Impfen, ein Thema, was wirklich wir in den letzten Jahren gesehen haben, ein sehr sensibles Thema ist, wo es eine große Diskussion in der Bevölkerung gibt und teilweise auch zumindest unter einigen Medizinern, das jetzt anzupacken und dass gerade dieses Thema und gerade dann auch noch die Covid-Impfung als Aufhänger für ihre letztlich Vermarktungskampagne zu nehmen, halte ich für nicht sehr glücklich.
In der Saison 2024, 2025, ich habe das mal nachgeguckt, ich habe eine Zahl gefunden, da haben sich in Apotheken rund 122.000 Menschen genau bei dieser langen Nacht des Impfens gegen Grippe impfen lassen und 80.000 gegen Covid-19. Würden Sie sagen, das sind viele, also für diese eine Nacht?
Nein, nein. Ich weiß nicht im Kopf, wie viele Apotheken es in Deutschland gibt und vor allen Dingen, wie viel in diesem Berufsverband organisiert sind und wie viel an der langen Nacht des Impfens teilnehmen. Aber das erscheint mir eine nicht sehr hohe Zahl zu sein, verteilt auf ganz Deutschland. Deutschland hat 83 Millionen Einwohner. Das wäre ungefähr 1 von 1.000 Menschen. Wenn man jetzt die Kinder und die ganz Alten weglässt, vielleicht 1 von 500, 1 von 600 Menschen hat sich impfen lassen. Das scheint mir keine so große Zahl, aber die haben jetzt 23 erst angefangen. Ich weiß nicht, wie viel es dieses Jahr sein wird, aber das scheint mir keine so große, hohe Zahl zu sein.
Dann könnte man ja sagen, das stößt bei der Bevölkerung jetzt auch nicht mehr auf allzu große Resonanz. Und seitens des Interesses der Bevölkerung ist diese ganze Geschichte eigentlich vorbei. Was haben Sie da für eine Erfahrung gemacht?
Also ich glaube, dass diese Covid-Geschichte, die ist, Sie haben es in der Anmoderation ein bisschen so angedeutet, die ist gleichzeitig weg und präsent. Also das heißt, einerseits wird nicht mehr artikuliert, aber das ist so wie ein Elefant im Raum, über den man nicht spricht und man geht drumherum und spricht nicht drüber. Aber jeder weiß, dass es hier ein großes Problem gibt, was aufgearbeitet werden müsste. Und die ganze Covid-Problematik hat sich, wenn man rückblickend das betrachtet, sich im Grunde genommen wie ein Brennglas in dieser Impffrage am Ende herauskristallisiert. Die gesamte Maßnahmen waren ja eigentlich rückblickend betrachtet, dienten die in erster Linie, um die Leute letztlich in diese Spritze zu treiben. Bei einigen wird das geblockt. Gott sei Dank hatten wir die Impfung, wer weiß, was sonst passiert wäre. Aber in einem großen Teil der Bevölkerung, auch wenn sie es nicht zugeben wollen, hat es zu einer gewissen Unsicherheit geführt. Und diese Unsicherheit hat auch auf andere Impfungen abgefärbt. Und das hat auch natürlich nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Ärzteschaft, zum Beispiel bei mir und bei vielen anderen Kollegen, hat uns die Covid-Geschichte dazu gebracht, uns viel tiefer als bisher mit der gesamten Impffrage als solche zu befassen. Weil es ist ja so, in unserer Ausbildung als Ärzte kommt Impfen nur sowieso als Randthema vor. Da lernt man sozusagen dieses Impfprogramm, wann was angesagt ist, was sagt die STIKO und das war's. Wie jetzt Impfstoffe getestet werden, wie sie hergestellt werden, wie wirksam sie sind, welche Nebenwirkungsprofile sie haben, ob sie tatsächlich in randomisierten Studien untersucht werden, ob ihr Gesamtwirkung ins Auge gefasst wird und so weiter. Das lernen wir alles nicht. Und ich habe bei mir durch diese Covid-Geschichte angetriggert eine große Wissenslücke entdeckt, die ich versuche jetzt aufzufüllen mit anderen Kollegen zusammen. Und das hat auch bei einem Teil der Ärzteschaft zu einer deutlich kritischeren Haltung gegenüber die Impffrage insgesamt geführt.
Weil Sie es selber angesprochen haben, das Thema Aufarbeitung, ist das jetzt eigentlich durch oder braten wir kritischen Medien und kritischen Ärzte und Wissenschaftler da auch so ein bisschen in eigenem Saft?
Leider würde ich sagen, ja. Also ich glaube, es haben sich im Prinzip, was die Aufarbeitung angeht, zwei Lager herausgebildet. Vielleicht in der Bevölkerung reden wir von 80-20, so eine typische Pareto-Verteilung. Also wir in unseren Kreisen, wir beschäftigen uns immer noch damit. Es laufen immer noch viele Studien, es kommen auch neue Erkenntnisse. Alle, muss ich sagen, eher schlecht. Ja, also bisher ist keine Studie mehr bekannt, die Entwarnung gegeben hätte. Aber in der Mehrheit in der Bevölkerung gibt es und erst recht in der politischen Welt mit Abnahme von zwei Parteien, das ist die Bündnissache Wagenknecht und die Alternative für Deutschland, die sich um Aufklärung bemühen, gibt es kein Interesse daran, diese Fragen ernsthaft aufzuarbeiten. Und es gibt auch Untersuchungen, gut durchgeführte Studien in der Bevölkerung, die zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung eine Aufarbeitung sich nicht wünscht. Also das muss man einfach konstatieren.
Weil wir das Thema Aufarbeitung und Rückblick auf Corona jetzt angesprochen haben, aus Ihrer Sicht, was müsste denn passieren, damit Aufarbeitung nicht einfach nur ein abstrakter Begriff bleibt, in den jeder seine Version irgendwie hineininterpretieren kann? Was würden Sie denn sagen, was müsste man denn tun? Woran hängt es? Welche Perspektive nehmen Sie durch Ihr Wirken und durch Ihr Wissen ein?
Naja, Ich halte diese RKI-Files, die Daten, die letztlich ein Whistleblower veröffentlicht hat, die Protokolle der Besprechungen im Robert-Koch-Institut für absolut zentral. Weil wir, die sozusagen in der Opposition waren, wir haben immer unsere Meinung gesagt und sind für diese Meinung in der Öffentlichkeit sehr stark sanktioniert worden. Und jetzt stellt man fest, dass das Robert-Koch-Institut in ihren internen Besprechungen im Wesentlichen das gesagt hat, was wir gesagt haben, dieselben Erkenntnisse gewonnen hatten wie wir, aber nach außen ist oft das Gegenteil davon transportiert worden vom Robert-Koch-Institut. Und jetzt ist es so, die ganzen Prozesse, die jetzt laufen, der Richter Detmer zum Beispiel, die Soldatenprozesse, die Erzprozesse, die alle laufen, wo es auch Kollegen gibt, die nach wie vor dafür sanktioniert werden. Wenn man in die Gerichte geht, dann sagen die Gerichte, ja, aber damals hat man das so gedacht und beziehen sich dann auf die Aussagen des Robert-Koch-Institutes. Aber wir wissen inzwischen, dass das nicht die Aussage des Robert-Koch-Institutes waren, sondern politische Vorgaben waren, wo das Robert-Koch-Institut sich sozusagen als Sprachrohr hat von der Politik missbrauchen lassen. Hier hat man eine Situation, wo das Institut intern zu Erkenntnissen gekommen ist und nach extern das Gegenteil davon gesagt hat. Und das kann man nicht so durchgehen lassen. Und da muss es mindestens eine radikale Reform des Robert-Koch-Institutes. Ich weiß nicht, ob das überhaupt reformierbar ist. Ich habe manchmal gesagt in Vorträgen, man musste im Prinzip das Institut schließen und woanders neu starten, damit man wirklich mit einem neuen Geist da startet. Also um das jetzt nochmal zu sagen, ich glaube, wenn solche Sachen nachweisbar sind, dass man wider besseren Wissens Maßnahmen ergriffen hat, die schädlich waren, wo man gewusst hat, dass sie schädlich sind, dann kann man das nicht einfach so mit einem, oh, machen wir nächstes Mal besser und so weiter. So darf man es nicht dabei belassen. Der Peter Hane sagte immer, ich will Handschellen klicken hören. Das ist natürlich sehr, sehr polemisch gesagt, aber da ist was Wahres dran.
Lassen Sie uns noch ganz kurz über den technischen Stand der sogenannten Corona-Impfung sprechen, denn es sind ein paar Jahre ja ins Land gegangen. Vielleicht hat sich ja technisch auch etwas verbessert. Gibt es irgendeinen Grund, weniger skeptisch zu sein?
Also die kurze Antwort ist nein. Ich will das ein bisschen erläutern. Ich habe geguckt, welche Impfstoffe sie verwenden. Die haben gesagt, ja, wir wollen nicht den modernen Impfstoff, Spikevax wollen wir nicht. Wir wollen den Pfizer-Impfstoff Comirnaty nehmen. Das ist derselbe mod-RNA. Das ist nicht mal ein richtiger Impfstoff, das ist ein Pro-Impfstoff. Also es bringt den Körper dazu, das Spike-Protein zu produzieren. Das Spike-Protein ist genauso schädlich, wie er immer war, an dem Mechanismus, der ja viele, viele Probleme mit sich bringt. Und ich bin Teil dieser Gruppe von Professoren, die auch fordert, dass diese mod-RNA-Impfstoffe komplett vom Markt verschwinden, weil die grundsätzlichen Probleme mit der Technologie nicht gelöst sind. Es mag sein, dass man zum Beispiel einige Fragen, zum Beispiel die Kontamination mit Restplasmiden-DNA, das ist ein bisschen technisch, also dass die verunreinigt waren mit DNA aus dem Herstellungsprozess. Es kann sein, dass dieses Problem die Herstellung ein bisschen besser im Griff haben, aber an den grundlegenden Problemen mit den Lipid-Nanopartikel, mit den ganzen Fetten, die sie da verwenden und so weiter, hat sich nichts geändert. Das heißt, es ist nichts besser geworden. Und wenn man guckt, die neuen Varianten von Covid, die sind ja weniger gefährlich. Das hat man gesehen, im Laufe der Zeit sind die Varianten, die gekommen sind. Man versucht, das immer wieder Angst zu schüren. Aber die Wahrheit ist, dass die Varianten insgesamt immer weniger gefährlich, ein bisschen vielleicht ansteckender, aber weniger krankmachend werden. Und selbst bei der ersten Welle damals, 2000, mit der Wuhan-Variante, hatten wir keine Übersterblichkeit. Das heißt, die Notwendigkeit des Impfens hat eher abgenommen als zugenommen. Aber die Gefährlichkeit der Stoffe hat sich im Wesentlichen nicht geändert. Und das wundert mich schon, dass man diese Technologie, die ja, das darf man nicht vergessen, diese Technologie kam aus der Krebsforschung. Diese mRNA-Technologie war ursprünglich gedacht als Krebsbehandlung. Man hat jahrzehntelang daran gearbeitet, hat kein Produkt entwickeln können aufgrund der Toxizität. Und jetzt hat man das gemacht. Und wir sehen hier, auch wenn das negiert wird, also wir haben Nebenwirkungen, die wir bisher in dem Maße nie gesehen haben. Ich habe versucht, das zu analysieren und das mit Experten besprochen. Es ist schwer, die Daten exakt zu analysieren, aber es sieht so aus, dass irgendwo zwischen 1 von 500 und 1 von 1000, der geimpft worden ist, doch an der Impfung gestorben ist und dass ungefähr 2% der Geimpften Nebenwirkungen hatten, die so stark waren, dass ihre Lebenserwartung verkürzt wird. Das sind sehr, sehr starke Nebenwirkungen und das dann für eine Erkrankung, die ja im Laufe der Zeit milder geworden ist und nicht stärker. Die Bundesregierung hat die Impfdose gekauft schon. Die Bundesregierung muss jeden Monat eine bestimmte Menge an Impfdosen von Pfizer abnehmen. Die sind ja bestellt, die werden auch geliefert. Aber dass man die grundsätzlichen Probleme, und das werfe ich den Organisatoren schon vor, dass man jetzt nicht zumindest hier einen Stopp macht und sagt, das habe ich die ganze Zeit gesagt, bis wir das alles aufgeklärt haben, müssen wir ein Moratorium haben für diese Stoffe. Und wir müssen das jetzt gucken, wie die Nebenwirkungen wirklich sind und so weiter, bevor wir weitermachen. Ich habe das ja immer gesagt, das ist so, wenn man auf der Autobahn ist und da kommen dann Geräusche aus dem Motorraum und das rappelt alles, da fährt man an der Seite und guckt unter die Haube, stoppt erstmal, guckt, was ist. Aber was macht man? Man fährt weiter und fährt nicht an die Seite ran. Und das finde ich schon ein großes Problem.
Sagt Professor Paul Kullen, Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Innere Medizin in Münster. Und ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Überblick.
Dankeschön, Herr Danowski, für die Möglichkeit.